Für mich heißt es einfach, ich helfe und unterstütze Menschen in ihrem schwersten Moment. Und man lernt ja auch, sich auf eine gewisse Weise abzugrenzen. Es gibt bei mir genauso Situationen, wo es mir nicht gut geht. Ja? Wie zum Beispiel, ich hatte gestern eine Sternenkind-Verabschiedung und beim ersten Lied, da sind wir auf der Naturwiese gestanden, vor der Beisetzung. Und das ist ein Moment, der zerreißt dir einfach das Herz.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Sie schenkt Menschen in schweren Stunden nicht nur einfühlsame Worte, sondern auch Raum für Gefühle, für Erinnerungen und für Hoffnung. In einer neuen Folge von Die gefragte Frau spreche ich mit der Trauerrednerin und Trauerbegleiterin Caroline Stiegler über ihren Beruf, wie sie die Verbindung zur verstorbenen Person herstellt, über den Umgang mit Trauer in unserer Gesellschaft und wie sie selbst damit fertig wird, sich täglich mit Trauer zu beschäftigen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Frau Stiegler. Am Mikrofon begrüßen darf euch heute Hanna Mauracher. Frau Stiegler, erzählen Sie zu Beginn gerne etwas über sich. Wo kommen Sie her und wo stehen Sie im Leben?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich von Herzen gefreut, dass einfach einmal ich über dieses Thema sprechen darf, Tod, Trauer und mein Beruf. Mein Name ist Caroline Stiegler. Ich lebe hier in Salzburg, habe eine wundervolle Tochter mit 19 Jahren und bin jetzt seit 4 Jahren freie Rednerin. Ich mache freie Trauungen und Trauerfeiern sowie Kinderwillkommensfeste, wobei die Trauer einen der größten Parts in meinem Leben, Berufsleben spielt. Für mich ist das ganz ein wichtiger Punkt und Trauerrednerin zu sein, ist für mich kein Beruf, sondern eine Berufung.
Und was hat Sie zu dieser Berufung geführt? Gab es da bestimmte Erlebnisse oder wie kommt man darauf, sich so intensiv mit der Trauer zu beschäftigen?
Das ist eine Frage, die ich mir selber sehr oft wirklich stelle, wo ich sage, wieso war das auf einmal so präsent? Also es ist jetzt nicht so, dass ich in meinem Leben ganz, ganz tragische Verluste erlebt habe. Ich meine, mein Großvater und meine Großmutter sind natürlich verstorben. Bei meinem Großvater war es sehr hart für mich. Da war ich mitten in der Pubertät. Habe schon gesehen, dass mit Trauer oft sehr, sehr, wie kann man das jetzt sagen, hart umgegangen wird. Gerade was bei Jugendlichen und Kindern los ist, die werden da ganz anders behandelt wie jetzt ein Erwachsener, finde ich. Und ich weiß es nicht, das war jetzt im Endeffekt in dieser Corona-Zeit, ich war ja 20 Jahre im Vertrieb und habe immer in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, irgendwo ist da bei mir eine kleine Frustration. Ja, also ich war wirklich frustriert. Es war eine große Männerdomäne und egal wie viel man gemacht hat oder getan hat, man ist nie als Frau so gesehen worden wie die Männer, gerade im Vertrieb. Und ich habe immer das Gefühl und das Bedürfnis gehabt, ich möchte den Menschen was geben, was ihnen heute gibt. Und in der Corona-Zeit habe ich dann lang hin und her sinniert, habe auch so ein mediales Coaching gemacht, was die Berufung betrifft. Und es ist halt immer wieder dieses Thema gekommen, Trauer, Liebe, Trauer, Liebe. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und dann war halt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß es jetzt einfach. Und das war tatsächlich so, dass ich zu Hause im Bad gestanden bin und wirklich ein Bild vor Augen gehabt habe, wie Menschen verheiratet, beerdigt, sehr viel im Einklang mit der Natur. Witzigerweise war das Bild der Natur da. Und dann war es mir klar und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe zuerst die Trauerrednerin gemacht.
Ein sehr schöner Anreiz oder eine schöne Berufsmotivation, wenn man sagt, man möchte Menschen etwas geben und ihnen bei so einem schwierigen Thema Halt geben. Wie jetzt da genau die Tätigkeit ausschaut als Trauerrednerin, würde ich gleich darauf eingehen. Mhm. Zuerst würde mich einfach noch interessieren, wie ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht. Oder gibt es sowas wie typisch? Wie planen Sie Termine?
Sehr, sehr schwierig. Also als Trauerrednerin hast du keinen typischen Arbeitstag. Das ist, du kannst im Endeffekt nicht lange ins Voraus planen, was zum Beispiel sehr schwierig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ortstermin habe in 14 Tagen und der Bestatter ruft mich an, ob ich eine Trauerfeier übernehmen kann oder eine Familie bucht mich, dann habe ich da oft das Thema. Und es ist ja so, ich bin ja selbstständig. Das heißt, es wäre ja auch wichtig, um auch zu überleben, ja, dass ich diese Termine natürlich dann annehme, diese Anfragen. Und es ist auch so, wir Trauerrednerinnen haben natürlich immer dieses Thema, du kriegst einen Auftrag. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Sargverabschiedung ist, hast du ja einen gewissen Zeitraum, in dem der Sarg verabschiedet werden muss, ja. Und dann hast du manchmal auch nur 2 bis 3 Tage Zeit, ein Trauergespräch bei der Familie zu machen und die Rede zu schreiben. Und das, wenn du so arbeitest wie ich und die Reden individuell schreibst und maßgeschneidert klingt jetzt komisch, oder so, dass es einfach auf den oder die Verstorbene wirklich passt, dann brauchst du dafür auch Zeit und Raum.
Ihre Tätigkeit besteht dann viel aus Schreiben?
Viel aus Schreiben. Viele wissen ja nicht, dass man den Trauerredner oder die Trauerrednerin mitnehmen kann zum Bestatter, den persönlich buchen kann. Und dann ist es halt so, dass ich dann das Trauergespräch mit der Familie vereinbare. Das muss dann oft sehr, sehr kurzfristig sein. Und dann nach Hause zu gehen und die Rede zu schreiben. Und dann ist natürlich die Tätigkeit, wenn diese Rede fertig ist, die vor Ort in Koordination mit dem Bestatter bezüglich Ablauf der Musik, welche Musik wählt die Familie, welche Musik wollte der Verstorbene gerne auf seiner eigenen Trauerfeier hören, und dann eben das Halten der Rede vor Ort. Das ist die Tätigkeit, genau. Was natürlich viele nicht sehen, ist natürlich die Tätigkeit dahinter, weil wir ja ganz genauso selbstständig sind wie andere. Das heißt, Rechnungen schreiben, Buchhaltungen machen, Social Media pflegen, die Homepage warten. Kommt natürlich so auch ganz viel noch im Office, im Background dazu.
Genau, weil Sie sagen, viele wissen das vielleicht gar nicht. Mhm. Ich glaube, in den letzten Jahren ist generell eher der Trend in Richtung freie Redner, sei es jetzt bei Beerdigungen, bei Hochzeiten. Wie ist der Andrang? Wie viele Anfragen bekommen Sie so oder wie viele Beerdigungen begleiten Sie im Jahr ungefähr?
Also im Jahr sind es um die 150 Beerdigungen, Trauerfeiern. Also im Schnitt kannst du sagen, es gibt Wochen, da ist ganz wenig. Das ist auch so eine gesetzte Serie in diesem Beruf. Du hast zum Beispiel eine Woche lang gar nichts. Und dann dafür die Wochen drauf 4. Also du kannst nie genau die einstellen. Es ist dann schon auch manchmal ein bisschen eine Zerreißprobe, sage ich ganz ehrlich. Ja? Und wenn du dann 4 bis 5 Trauerfeiern in einer Woche hast, ist das auch natürlich sehr herausfordernd.
Genau, das stelle ich mir extrem intensiv vor, wie Sie selbst damit umgehen. Auf das möchte ich gern später natürlich auch noch eingehen. Sie finden Worte in schweren Momenten, in denen viele andere Menschen oft überhaupt nicht wissen, was sie sagen sollen. Wie gelingt Ihnen das oder wo finden Sie dieses Gespür für jeden Einzelnen, für jede Einzelne?
Also, das klingt jetzt komisch, ist aber so. Ich glaube, ich habe eine unglaubliche Urkraft in mir und ich arbeite da mit sehr viel Mitgefühl. Ich habe kein Mitleid, weil das heißt, ich würde mitleiden und das würde mich überfordern. Und für mich heißt es einfach, ich helfe und unterstütze Menschen in ihrem schwersten Moment. Und man lernt ja auch, sich auf eine gewisse Weise abzugrenzen. Das lernt man in der Ausbildung, wenn man eine gute Ausbildung macht. Und das ist einfach was, was man hat oder nicht hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und es gibt bei mir genauso Situationen, wo es mir nicht gut geht. Ja? Wie zum Beispiel, ich hatte gestern eine Sternenkind-Verabschiedung und beim ersten Lied, da sind wir auf der Naturwiese gestanden, vor der Beisetzung. Und das ist ein Moment, der zerreißt dir einfach das Herz. Auch als, ich bin Mutter. Ja? Also man fühlt auch mit. Und wenn die Eltern da stehen und bitterlich weinen und du siehst es, dann kann es, also ich für meinen Teil kann mich dann auch nicht halten. Und ich glaube, wir sind alle Menschen und es ist auch menschlich. Also ich habe dann auch geweint. Der Förster hat auch ein paar Tränchen verdrückt. Und ja, es ist, das ist ein Beruf, da musst du die Gabe dazu haben, dass du das stemmst. Und das heißt auch nicht, dass wenn ich in meiner eigenen Familie einen Trauerfall habe oder in meinem Umfeld, dass mich dann das nicht aus den Angeln hebt. Wir alle wissen nicht, wie wir mit unserer eigenen Trauer, die uns selbst betrifft, umgehen. Und es braucht da einfach Menschen und es gibt so viel, und ich habe das gestern gesehen bei diesem Kongress Jedermanns Tod in Salzburg, von der Stadt Salzburg aus und von St. Virgil. Es gibt so viele unglaublich wundervolle Seelen, die wirklich da sind in der Trauer bei Todesfällen, ob das Bestatter sind, ob das Trauerbegleiter sind. Ich bin ja selber auch Trauerbegleiterin und das ist einfach was, die fühlen sich dazu alle berufen, anders geht das nicht.
Ich denke es mir, dass man, dass da jeder auch seine Strategie findet, wie man damit umgeht, wie man so eine Rede dann auch verfasst. Sie sagen, es ist ja oft nur Kurzzeit natürlich.
Ja.
Das Begräbnis findet ja immer gleich mal danach statt. Wie schaffen Sie es dann in einer relativ kurzen Zeit, eine Verbindung zu den Angehörigen aufzubauen, aber natürlich eben auch zur verstorbenen Person da eine Verbindung herzustellen für die Rede?
Also es ist grundsätzlich so, es kriegt jede Trauerfamilie einen Leitfaden von mir, das ist ein sogenannter Fragebogen, den ich mal erarbeitet habe, wo ganz viele Fragen natürlich stehen. Jetzt müssen Sie die natürlich auch noch zusammensetzen in dieser kurzen Zeit und sich Gedanken machen. Viele sind dann im Moment überfordert, wenn sie sehen, das sind jetzt mehrere Seiten, aber im Nachhinein erzählen sie mir immer mal, es war total toll, weil wir haben uns als Familie nochmal zusammengesetzt und haben einen Verstorbenen zu uns geholt, in die Mitte. Ja, sozusagen, und nochmal über ihn gesprochen. Und es ist ja so, in dem Moment, wo jemand stirbt, läuft ja alles in einer Funktion. Du musst die Beerdigung organisieren, du musst zum Bestatter, die Trauerrede gehört organisiert. Und dann setzt dir mal wirklich dahin und machst dir Gedanken. Und das ist schon mal so ein erster Prozess der Trauerbewältigung. Wie war der Mensch? Was hat er gern gegessen? Was hat er gern getrunken? Erzähl einmal lustige Geschichten. Was habt ihr miteinander erlebt? Wo wart ihr auf Urlaub? Das sind alles so Sachen, die ich dann frage. Beim Trauergespräch gehe ich mit ihnen diesen Fragebogen durch. Das ist für mich auch ein bisschen ein Leitfaden, dass wir nicht immer abschweifen, weil sonst wirst du ja nie fertig. Und ich nehme bei so einem Trauergespräch auch sehr viel Zeit. Also das kann auch 3 Stunden dauern. Das ist dann, da schaue ich nicht auf die Uhr, weil das einfach wichtig ist. Und dann natürlich lasse ich mir Fotos zeigen von Verstorbenen. Ich habe die Gabe, dass ich auf Bildern von Menschen sehe, wie dieser Mensch war. Ob er ein glückliches Leben gehabt hat, ob er kein so guter Mensch war, das sehe ich raus, das spüre ich. Das ist bei mir einfach da. Und dann ist es halt so, bevor ich dann die Rede zu Hause schreibe, gehe den Fragebogen nochmal durch und verbinde mich. Und das klingt vielleicht für manche ein bisschen spooky, aber wir sind jetzt schon sehr in einer Welt, wo das auch angenommen wird von den Menschen. Ich verbinde mich mit dem Verstorbenen oder mit der verstorbenen Person. Ich habe so immer das Gefühl, sie begleiten mich vom Moment des Auftrages bis zur Trauerfeier, begleiten sie mich. Das heißt, ich kriege dann so Sätze rein oder ich merke dann auf einmal, okay, ich muss jetzt so beginnen, ich spreche auch meist bei 99,8 9% der Reden zuerst immer mit dem Verstorbenen, bevor ich dann mit den Trauerfamilien spreche.
Also während dem Begräbnis sprechen Sie den nochmal direkt an?
Ja. Um ihm oder seiner Seele zu signalisieren, dass er verstorben ist. Manche Seelen wissen das noch nicht so richtig. Die sind in einer Ebene, da ist oft Verwirrtheit. Ja, also es passiert ja oft, du hast einen schweren Unfall und du bist so plötzlich aus dem Leben gerissen. Also an das glaube ich halt. Ja, das ist meine Anschauung. Viele können mit dem vielleicht nichts anfangen und ganz viele können aber damit was anfangen. Ja, und deswegen buchen mir halt oft Familien, die mit dem auch schon was anfangen können.
Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja. Gibt es vielleicht auch eine Abschiedsrede oder ein Begräbnis, eine Trauerfeier, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist oder die Sie geprägt hat?
Da gibt es ganz viele. Das ist jetzt schwierig. Es gibt Reden, die einen natürlich ganz, ganz stark berühren, wie zum Beispiel ein Suizid von einem jungen Mädchen oder auch von einem jungen Mann, der verstorben ist. Also vielleicht als Beispiel, wir haben bei einem jungen Mann, der verstorben ist, da war die Verabschiedung in der Feuerhalle im Kommunalfriedhof und der hat seine Mama immer angerufen und hat gesagt, hi Mama, wie geht's da? Und hat dann immer gesagt, I just called to say I love you. Und da gibt's vom Stevie Wonder dieses Lied und wir haben dann tatsächlich zum Schluss in der Trauerhalle dieses Lied gespielt, sind alle aufgestanden und haben mitgesungen. Und das war ein Moment, und da kriege ich heute noch Gänsehaut, der so berührend und wunderschön war. Und das sind einfach so Sachen, ich finde einfach, man darf in der Trauer singen. Man darf sie kreativ entfalten. Man darf einfach, früher war die Trauer so, okay, du hast jetzt da wirklich, es ist jemand gestorben, es ist schwarz. Trauer, Kirche, schwer. Und meine Mission ist halt, der Trauer, auch in diesen Trauerfeiern, so schwer es auch ist, ein Stück weit diese Schwere zu nehmen. Ja? Mit Ritualen, mit Gaben. Wir haben zum Beispiel auch Trauerfeiern, oder ich habe auch schon Trauerfeiern geleitet, wo wir dann einfach am Grab eine Campari-Soda getrunken haben auf die Verstorbene, weil sie es geliebt hat. Das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, so kleine Rituale einzubauen, die einfach für diese Trauernden auch einen Sinn ergibt, wo sie sagen, Mensch, ist das cool, sie hat so gerne das Campari-Soda getrunken und ja, und die stehen dann noch zusammen am Friedhof in dieser Gemeinschaft. Und das ist auch ganz wichtig, eine Gemeinschaft in der Trauer zu haben, a Crowd sozusagen. Ja.
Es klingt wirklich sehr schön, weil, wie Sie sagen, was jetzt auch aus meiner Erfahrung ist, immer noch recht negativ, recht traditionell behaftet. Und diese vor allem persönliche Note und irgendwo dieses Gemeinsame vielleicht auch Hoffnung finden, wenn man da noch zusammensteht und Anekdoten teilt, das klingt wirklich sehr
inspirierend. Das ist mir auch sehr wichtig, ja, weil ich nenne mich ja die Herzenssprecherin aus dem Grund, weil es halt einfach wirklich das, ich fühle bei jeder Trauerfeier, bei jeder Rede, ich fühle das so und ich fühle da einfach so mit und es kommt halt immer von Herzen und das ist halt das, was das so mir ausmacht.
Sie haben auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert.
Genau.
In welchem Rahmen haben Sie das gemacht und wie ist diese Ausbildung abgelaufen?
Das war im Rahmen des Hospiz Salzburg, auch in St. Virgil. Und die machen das ganz, ganz toll. Das sind verschiedene Module. Es gibt einen sogenannten Einführungsabend, den du absolvieren musst. Dann meldest du dich an und das geht über die Jahreskreise, glaube ich jetzt. Also es ist, wie viele Module sind es jetzt? Ich müsste jetzt Lügen strafen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber da kann man sich direkt in St. Virgil oder im Hospiz Salzburg informieren. Es gibt eben den Aufbaulehrgang Trauerbegleitung, den ich gemacht habe. Und dann gibt es noch den Lebenssterbe- und Trauerbegleiter. Also da gibt es zwei verschiedene Ausbildungen.
Was hat Sie dazu bewegt, sich noch mal intensiver mit dem Thema zu befassen und wirklich dann Menschen auf dem Weg beim Trauern längerfristig vielleicht auch zu begleiten?
Das war für mich von Anfang an klar, dass ich mich da noch mehr weiterbilden werde und auch immer mehr machen werde, weil erstens einmal lernst du da auch deine Selbstfürsorge kennen, wie versorge ich mich selber als Mensch, als Caroline, als Mutter, als Frau, dass ich gerade stehe, dass ich geerdet bin, verwurzelt bin, verankert bin, damit ich überhaupt präsent sein kann für diese ganzen Menschen in der Trauer. Ja? Und auch gerade in der Trauerarbeit, das ist ja auch ein Trauergespräch, wenn ich bei der Familie sitze, schon Trauerarbeit. Gell? Und auch da noch ein paar Sachen an die Hand zu bekommen, die mir da natürlich unterstützend helfen, war mir einfach auch wichtig. Und man lernt dann auch viel über Rituale, wobei das bei mir sowieso schon von Anfang an so war. Also es ist eh ganz interessant, aber wenn ich das nicht gelernt habe, ich habe von Anfang an immer Rituale einbaut und so weiter. Also man hat schon dann auch diese Gabe dazu, wenn man diesen Beruf als Berufung lebt. Manchmal habe ich so einfach das Gefühl, es ist irgendwie geführt.
Nein, das klingt gut, ja. Wenn Sie da den richtigen Weg gefunden haben.
Ja.
Und wenn Sie es wie eine Berufung anfühlt.
Ja. Ja.
Wenn wir jetzt da ein bisschen auf die Trauerarbeit hinblicken, es gibt ja so unterschiedliche Wege zu trauern. Das hängt ja ganz vom Typ ab. Wie findet man da eine Balance zwischen Zuhören, Trösten, aber auch miteinander sprechen für jede einzelne Person?
Also wie Sie es schon richtig gesagt haben, Trauer ist unglaublich individuell. Das heißt, man weiß eigentlich selber vorher gar nicht, wenn dieser Moment passiert, wie man reagiert. Es gibt verschiedene Phasen der Trauer, ja, angefangen von Wut, von Ohnmacht, von Schuld, von gar nichts mehr. Ja, aber dann, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist und der Mensch auch nichts mehr isst und sie komplett aufgibt, reicht eher Trauerbegleitung nicht mehr aus. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da schauen auf ihre Gegenüber, die eben gerade in der Trauer sind. Bis zu einem gewissen Punkt geht es über Trauerbegleitung und darüber hinaus wäre schon eine Therapie dann gut. Manchmal helfen leider auch, manchmal helfen einfach auch Antidepressiva oder was, oder Stimmungsaufheller, dass dieser Mensch wieder ein bisschen klarer wird und seinen Alltag bewältigen kann. Und als Trauerbegleiterin ist es einfach so, du gehst dann mit diesen Menschen, oder ich mache es halt in meinem Trauer-Neu-Denken, so nenne ich das, so, dass ich viel mit denen in die Natur gehe. Wir gehen spazieren, wir gehen in den Wald. Die Natur ist ein großer Heiler. Die macht den Kopf frei. Nicht umsonst gibt es Waldbaden. Und beim Gehen öffnet man sich ganz anders, wie wenn ich mit einem Menschen in einem Raum sitze und ich sitze dem gegenüber und jetzt muss ich über meine Trauer reden. Vielleicht will ich das gar nicht.
Wie schaut es dann aus bei Ihnen, wenn Sie da jetzt jemanden begleiten und auch die Natur viel mit einbeziehen?
Also ich hatte jetzt eine Klientin, mit der bin ich dann in den Friedwald gegangen, beim Latschenwirt, wo ihr Papa beerdigt ist. Wir sind darauf spaziert. Ich habe oft auch einen Hund dabei. Der Hund ist auch so, also mein Hund ist so ein wirklicher Seelenhund, ein totaler, der macht auch Herzen auf. Gell? Also sie ist kein ausgebildeter Therapiehund, aber sie ist so spürig. Und wir gehen dann hinauf und als Trauerbegleiterin ist es so, ich halte den Raum und halte mich aber auch zurück. Das heißt, ich lasse den Menschen einfach mal sein. Es bringt nichts, wenn ich jetzt hingehe und sage, du, wie gehst du denn jetzt? Bist du jetzt wütend? Oder was hast du denn gerade? Das ist ganz, ganz schlecht, sondern einfach mal da sein. Und dann gehen wir. Und während des Gehens, irgendwann wird dieses Schweigen gebrochen. Wenn ich merke, der Mensch macht nicht auf, fange ich halt einmal an und sage, na, wie tut es dir denn gerade? Was möchtest du denn? Möchtest du überhaupt reden? Willst du was sagen? Wo stehst du gerade? Manchmal bricht es dann eh raus und manchmal ist es ganz ruhig. Dann gehen wir einfach, dann bin ich einfach da, ein Begleiter, ein stiller Begleiter auch. Ja? Und mit meiner Klientin da sind wir wirklich da in die Natur ausgegangen. Wir haben dann ein Naturritual gelegt, wir haben dann ein Mandala aus Gegenständen aus der Natur gemacht, in Form eines Herzens für den Papa, weil er Geburtstag hatte. Und ich habe sie dann auch gebeten, schreiben kann auch in der Trauer helfen. Ich habe dann eine Karte mitgehabt mit einem Kugelschreiber und habe gesagt, du, ich würde dich jetzt bitten, dass du einen Brief schreibst, aber nicht an dich, sondern der Papa schreibt den Brief jetzt an dich. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, das kannst du vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber zu sagen, ich kann etwas nicht, ist nicht gut, sondern ich schaffe das. Und dann habe ich es einmal ein bisschen allein lassen, dann habe ich es da auf der Bankerl gesetzt und habe gesagt, ich bin in der Nähe, wenn du was brauchst, bin ich da. Also das ist, glaube ich, in der Trauer ganz, ganz wichtig überhaupt für alle Menschen, wenn man die stabile Person ist, zu sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst. Uhrzeiten ausmachen, wo man sich meldet. Gestern habe ich auch ganz was Tolles gehört, zum Beispiel nur Emojis ausmachen. Icons. Ja, weil manche eben einfach nicht reden wollen, zum Beispiel einfach nur einen traurigen Smiley zu schicken, das heißt, mir geht's nicht gut, das vereinbart man halt vorher. Ja. Und sie hat dann geschrieben. Sie hat sich dann auf diese Bank gesetzt und die hat gar nicht mehr aufgehört zum Schreiben. Und dann hat sie mir das vorgelesen, habe gesagt, möchtest du, dass ich es höre? Und sie hat gesagt, ja. Und da sind echt Sachen gekommen, wo ich wieder denke, es war nicht sie alleine, die geschrieben hat, weil da Dinge gekommen sind, die unglaublich waren. Also, und sie war dann nachher ganz wirklich verblüfft, was da für wunderschöne Zeilen entstanden sind. Also, ich arbeite halt da sehr geführt, medial, mit Symbolen in der Natur.
Hast du nicht umsonst, dass viele noch eine Verbindung spüren, irgendwo den Menschen sehen oder spüren in verschiedensten, sei es jetzt der Marienkäfer, der auf einem landet oder alles so Erlebnisse, glaube ich, hat irgendwie jeder wahrscheinlich schon einmal gehabt in so einem Fall.
Wir haben da schon einiges erlebt. Also ich habe das auch vorgestern erzählt bei einem Workshop, bei einem Suizid oder bei einem Todesfall. Da waren Schmetterlinge überall. Also die Trauerfamilie hat, die Schmetterlinge haben sie auf denen ihre Hände gesetzt in dem Moment des Todes, die Tage danach, da war noch gar nicht die Trauerfeier. Unglaublich, also wirklich. Und man fragt sie dann schon, und auch wenn die Wissenschaft es nicht weiß und wenn wir alle nicht wissen, was danach kommt und es uns total verängstigt und beängstigt, bin ich einfach ganz, ganz stark der Überzeugung, dass da was ist.
Na, das klingt wirklich unfassbar, was Sie jetzt da alles beschrieben haben. Ja. Und ja, das ist ja diese quälende Frage nach dem Danach. Ja, wenn wir jetzt vielleicht einmal ein bisschen zur Trauerbegleitung zurückkommen. Ja. Natürlich ist es immer am tragischsten, wenn auch noch junge Menschen oder Kinder sterben, wenn Kinder zurückbleiben. Wie unterscheidet sich da nochmal die Trauerarbeit, wenn es um alles geht, wenn junge Menschen involviert sind?
Dass Kinder und Jugendliche ja wieder ganz anders trauern, wie wir Erwachsenen. Manche negieren es einfach komplett. Und die Kinder und die Jugendlichen, die brauchen einen Alltag. Die brauchen eine Struktur. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele gehen ja wirklich dann gleich am nächsten Tag wieder in die Schule. Einfach, weil sie es brauchen. Weil sie die Strukturen und den Alltag brauchen. Und wir Erwachsenen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich wer bei uns stirbt, ist es dann teilweise ganz, 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 ganz herausfordernd, den Alltag irgendwie zu stemmen. Und wenn du aber Kinder hast und du hast einen Trauerfall, dann funktionierst ja du sowieso anders, du musst ja funktionieren. Ja. Also ich glaube, man kann das gar nicht pauschalisieren. Es ist total schwierig und gerade bei Babys, also da, wie gesagt, da begleite ich halt bei den Trauerfeiern auch mit Ritualen und so. Ja, da versuchst du halt da zu sein, wo Worte fehlen, also wo selber das Herz mit zerbricht, ja. Und einfach, und ich habe jetzt die Rückmeldung gekriegt von der Familie von gestern, Caro, du hast uns einfach getragen. Und das ist es. Also du stehst einfach stabil da. Ich verwurzel mich da auch wirklich in dem Moment. Also ich stelle mir immer vor, durch meine Füße wachsen Wurzeln, ich bin ganz fest mit der Erde, dass ich nicht wanke. Ein Leuchtturm sein und ein sicherer Hafen.
Schön, wenn man dann hört, dass es bei den Trauernden auch ankommt.
Das ist für mich sowieso der schönste Lohn.
Die stark, ja.
Die Rezensionen, die Resonanzen. Wenn ich höre, du Caroline, das ist unglaublich. Es ist wie, wenn du die Mutti schon ewig kennt hättest. Und ja, das ist der schönste Lohn. Natürlich muss ich überleben auch. Aber natürlich ist das ist wie Beifall.
Total. Nein, es klingt, ja, so traurig es ist, dann auch wieder ja, bereichernd eben, dass man Hilfe geben kann.
Und dem Menschen was geben kann.
Ja, genau. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie geben von sich selbst da sehr viel auch hinein und Sie verwurzeln sich da richtig und beschäftigen sich ja sehr intensiv mit den ja, Verstorbenen. Wie schützen Sie sich selbst vor zu starker Belastung oder wie bauen Sie die Distanz auf oder ist es einfach da bei Ihnen? Oder?
Also manchmal ist es sehr erschöpfend und dann merke ich wieder, okay, ich brauche jetzt wieder eine Reinigung. Ja. Das mache ich durch Meditationen. Da stelle ich mir immer vor, eine lila Flamme, die mich durchströmt, die alle negativen Energien und jegliche Trauer von mir wegnimmt. Oft auch räuchern mit Salbei. Bin eine kleine Hexe. Und abräuchern einfach auch. Energien sind sowieso immer da. Und ich glaube einfach, ja, das Wichtigste ist, ich gehe halt wirklich ganz, ganz, ganz viel in die Natur. Aussehen. Aussehen. Und natürlich mit dem Hund oder einmal ins Fitnessstudio. Und wenn ich aber merke, ich bin so erschöpft, dann tue ich meinen Körper auch nicht überbelasten. Also das heißt, ich gebe auch mir selbst den Raum. Einfach einmal nach so einer Trauerfeier nach Hause zu kommen, mal einen guten Kaffee zu trinken und leider Gottes zu essen. Das ist halt wirklich Essen ist wirklich so eine Bewältigung für mich, weil es, da habe ich einmal bei der Trauerbegleiterausbildung nachgefragt, sage ich, warum muss ich immer essen danach? Und dann ist mir gesagt worden, weil du das Leben schmecken musst. Weil wenn du so viel mit dem Tod und mit der Trauer zum Tun hast, dann musst du das Leben schmecken. Also, ja. Und ich esse halt einfach gern und das ist für mich einfach auch wirklich wichtig, einfach da wieder ins Leben zu finden.
Sicher. Also Sie haben gute Strategien für sich gefunden.
Ja. Viel Schlaf. Schlafen ist für mich absolut wichtig geworden, weil ich natürlich im Schlaf, das tun wir alle, wir verarbeiten ganz, ganz viel. Und also wenig bis gar kein Alkohol, viel Schlaf, das sind halt so die Grundregeln.
Ja, wenn wir vielleicht noch ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene blicken. Wie schätzen Sie jetzt aktuell den Umgang mit Trauer in der Gesellschaft ein? Haben wir noch das große Tabu? Ist es schon ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren?
Also es ist grundsätzlich so, viele Menschen wollen nach wie vor nicht über den Tod und die Endlichkeit nachdenken. Sie verdrängen es. Und ich nenne mich ja selber dann auch noch Botschafterin der Endlichkeit. Und mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass sie die Menschen endlich bewusst werden über ihre Endlichkeit und dadurch auch ein bewussteres und besseres Leben führen können. Wir haben ja eine Veranstaltung jetzt am 10. November im Café Gehmacher. Da Alexander Ecker, Impulsgeber, und ich, die wird heißen Todernst und Lebensfroh. Todernst, lebensfroh. Weil lebend kommen wir alle da nicht außer. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir dieses Leben so gut wie möglich bewältigen. Und wir wollten diese Flyer auflegen und der Alex hat mir heute am Telefon in der Früh erzählt, du, stell dir vor, jetzt war ich in einem Hotel drinnen und die hat nur gesehen, todernst. Und ich gesagt, was, ein Totenkopf ist auch auf dem Logo? Nein, also damit will ich nichts zu tun haben im Tod. Und das ist es halt. Die Leute wollen mit dem Thema nichts zu tun haben, genauso wie manche mich fragen, wie kannst du das? Wie kannst du die da hinstellen und einfach nicht mehr in Sorge stehen, den dann noch beisetzen? Wie kannst du das? Es ist für sie so surreal, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Gell? Und weil wir früher einfach in diesem Glauben gewesen sind, der Tod ist sowas Schlimmes, sowas Schweres, sowas Orgs und dann dieser ganze Aberglaube und man fürchtet sich vor einem Toten, man fürchtet sich vor einem Leichnam. Das ist einfach schade, sage ich, weil der Tod zum Leben dazugehört. Wir kommen auf die Welt und in dem Moment, wo wir in Mutters Armen liegen, wissen wir, dass wir sterblich sind. Also wir wissen es noch nicht, aber die anderen wissen es. Ja? Und deswegen ist es mir immer ein großes Anliegen, dieses Tabuthema einmal zu durchbrechen. Und ich merke das ja auch, was auch ganz lustig ist, auf Instagram oder auf Facebook, wenn ich irgendwas über den Tod schreibe, kriege ich nie so viele Likes, wie wenn ich über schöne Fotos von einer freien Trauung poste mit einem Brautpaar, wo ich eine freie Trauung gehabt habe. Ja? Weil die Leute einfach dabei war, würde ich mir diese Endlichkeit jeden Tag vor Augen führen, würde ich jeden Tag total bewusst leben. Ja? Ich würde mich vielleicht nicht mehr über das aufregen, dass mein Kind jetzt einen Fünfer in der Mathe-Schularbeit gehabt hat. Sondern ich darf es vielleicht in den Arm nehmen und sagen, ah, Schatzelein, mein Gott, ich war auch erfloschen. So, ja. Nein, das sind so diese alltäglichen Probleme, die uns so aufhalten, die uns so wahnsinnig machen, die Streits, die Sachen. Und wir haben jetzt gerade eine sehr herausfordernde Zeit. Es ist Krieg in der Welt, es ist Zeta und Mordio. Also es ist furchtbar. Und da bewusst zu sagen, hey, okay, es ist mein kleiner Bereich, ich bin endlich und ich schütze mich, indem ich jetzt einfach in mein Ding lebe und jeden Tag, weil wir wissen es nicht, was jetzt kommt, das Beste draus mache.
Na total, das ist sicher, muss man das ein bisschen auf positiver ummünzen und ja. Das ist ja wieder eine schöne Aussage, dass man daran denken soll, im ja. Bewusster im Moment zu leben. Ja. Auf alle Fälle. Vielleicht, wenn Sie noch einen Tipp mitgeben könnten für Personen, die jemanden betrauern. Was kann denn anfangs vielleicht helfen oder welche Fragen muss man für sich selbst klären, wie oder welche Unterstützung man braucht oder vielleicht eben auch nicht?
Also ich glaube, dass man in diesem Moment des unmittelbaren Todes, wenn jemand stirbt, sie keine Fragen stellen kann. Da fängt schon mal an. Das heißt, wenn ich einfach merke, ich komme da jetzt überhaupt nicht zurecht und wir müssen uns einfach bewusst werden, dass die Trauer schon auch ein kleines Monster sein kann oder ein großes, der es uns so übermannt, dass wir körperliche Schmerzen kriegen oder was auch immer. Und es ist einfach nur wichtig, weil man es eben nicht pauschalisieren kann. Ganz, ganz schwierig und ich kann nur den Tipp geben, wenn man dazu auch bereit ist, das sind ja auch viele Menschen nicht. Es gibt wundervolle Institutionen in Salzburg, die sich um Menschen in der Trauer kümmern. Das ist das Hospiz. Die haben eine eigene Kontaktstelle Trauer. Einfach mal anrufen. den Mut aufbringen. Es gibt Trauercafés. Ich mache Trauerbegleitungen, wenn wer das mit mir in der Natur machen möchte oder auch online, wie auch immer. Einfach den Mut zu haben, okay, ich komme da nicht alleine durch. Es gibt ja auch Menschen, die das wundervoll alleine mit sich stemmen, die einfach diese Wellen reiten können. Ja? Sagen, okay, es ist jetzt so. Weil Trauer gehört ja auch zum Leben. Und Trauer macht ja auch mit uns ganz viel. Wir gehen dort wirklich durch ein Tal der Tränen. Ja? Und dadurch lernen wir ja auch wieder ganz anders zu leben. Das ist wie so ein Koma, diese Trauer, und wir erwachen dadurch ja auch wieder. Und ich habe in meinem Trauerbegleiterkurs in der Ausbildung unglaublich tolle Frauen kennengelernt. Viele haben Kinder verloren, Babys verloren, ganz, ganz schlimm. Die nachher zu mir gesagt haben, weißt Caroline, es war furchtbar, aber ich habe daraus ganz viel mitnehmen können für mich und mein Leben und viel gelernt. Und gerade Menschen, die so viel mitmachen, beschäftigen sich dann auch mit dem Tod und mit der Trauer und werden Trauerbegleiter, Sterbebegleiterinnen, ehrenamtlich oder wie auch immer.
Ja, und wenn wir jetzt vielleicht noch blicken, dass Allerheiligen vor der Tür steht, welche Bedeutung hat der Tag für Sie persönlich, beruflich? Was spüren Sie da vielleicht auch für eine Stimmung um diesen Tag? Oder wenn es Menschen schwer fällt, ins Grab zu gehen und sie sich dann hinschleppen vielleicht?
Also beruflich ist es für mich ein freier Tag, weil es ist ein Feiertag und ein Tag, wo ich persönlich nicht auf den Friedhof gehe, weil ich sonst immer bin. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sollten jeden Tag unsere Toten gedenken und jeden Tag für sie ein Licht anzünden, mit ihnen sprechen, wie wenn sie da wären. Gibt es einen wunderbaren Spruch, sprecht von mir, wie wenn ich unter euch wäre. Und ja, es ist natürlich ein Brauch der Kirche und er gibt vielen Menschen auch Halt, aber Menschen in der akuten Trauer werden wahrscheinlich auch gar nicht hingehen, sondern das ist wirklich dieses Erinnern. Und es ist ja auch eine Zeit, Samhain ist ja, also Halloween, und man sagt ja immer, dass die Nebel und die Schleier zwischen dem Diesseits und dem Jenseits sehr dünn sind. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, also so nehme ich es wahr. Und ja, also das Gedenken der Toten ist sicher was Wunderschönes, und weil wir jetzt gerade dabei sind, ich habe zum Beispiel in Kroatien, da habe ich Ausbildung gemacht im Mai, gesehen, in Kroatien gibt es auch so einen Totengedenktag, und vor jedem Haus, in so einem ganz kleinen Dörfer, haben die dann die Fotos der Verstorbenen draußen hängen. Und das finde ich zum Beispiel auch total wunderschön, du weißt, wer hat da gelebt, weil in 1000 Jahren erinnert sich ja keiner mehr an uns. Das ist vielleicht auch noch sowas. Bitte, Gorsche, wo ich mir echt denke, bei Caro, nimm die halt einfach nicht so wichtig. Weil in 150 Jahren weiß eigentlich keiner mehr, wer du bist. Ja? Das heißt, wir sind ja alle vergänglich. Ja? Und gerade so Erinnerungen an Verstorbene und so Totengedenktage sind deswegen einfach was Schönes. Ja, und es ist eine wunderschöne Stimmung am Friedhof. Also ich bin früher mit meiner Mama meistens nicht zu den Gedenkfeiern per se gegangen, sondern wir sind dann am Friedhof gefahren, wenn es schon gedämmert hat, wenn überall die Kerzen brennt haben. Und das hat einfach was Erhellendes, weil die Trauer nicht immer dunkel sein muss.
Das stimmt, ja. Das ist echt immer eine besondere Stimmung am Vorabend auf Friedhöfen. Ja, jetzt, was Sie es auch nochmal angesprochen haben, wie kann es vielleicht gelingen, Verstorbene liebevoll in Erinnerung zu halten, aber auch nicht in diesem Verlust zu verharren?
gibt es ganz viele verschiedene. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Rituale. Jetzt kommt dann wieder Weihnachten, ja, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich nehme vom Christbaum einen Zweig, schneide den ab, schmück den auch nicht, leg den zum Friedhof. Ich gebe dem Verstorbenen während dem Weihnachtsfest einen Raum. Ja, das heißt, wo ich irgendwo schön ein Foto hinstelle, Kerzerl, ein paar Keksal, wie auch immer. Also wir haben ja so viele verschiedene Bräuche in verschiedenen Ländern. Die Griechen zum Beispiel stellen am Friedhof an Honig und Walnüsse und Speisen für den Verstorbenen. Einfach sagen, schau, Oma, da sind die Keksal. Klingt jetzt blöd, aber es hilft. Das ist banal, aber das hilft. Und dann sagen du, wir gehen jetzt zum Tisch, wir essen da jetzt gemeinsam alle und da ist für die der Platz. Ja? Das heißt, schon den Raum geben für die Oma und den Raum für die Lebenden. Ja? Oder eben, mein Gott, ich habe zum Beispiel gehört beim Trauerbegleitungsseminar, da war eine Dame, der Mann ist gestorben und sie hat halt jeden Tag in der Früh eine Teetasse ihm rübergestellt, wo er gesessen ist. Ja? Also die Toten integrieren ins Leben. Ich glaube, das wünschen sie sich am meisten.
Das bestimmt.
Ja. Und halt einfach in Liebe immer an sie denken und von ihnen sprechen, Erinnerungen wachhalten. Ja. Das hilft immer. Mei, kannst du dir vorstellen, was die Oma immer gesagt hat zu dem und dem. Ja? Also das machen wir heute noch, wenn irgendwas ist und meine Mama und ich sprechen über die Oma, sagen wir, nacke. Da hätte sie wieder ihr Bürsten genommen und ich gesagt, geh bitte, frisier mich. Ja? Und so einfach diese Sachen, das, wo man auch lachen drüber kann.
Na total, das sind, glaube ich, schöne
ja.
Abschlussworte, die auch ein bisschen eine positive Note noch mal mitschwingen lassen, dass wir sie auf alle Fälle immer in Erinnerung behalten können und auch immer wieder hervorholen können. Ja, Frau Stiegler, ich sage vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch über ein oftmals ja, schwierig angesehenes Thema in der Gesellschaft.
Ich sage wirklich von Herzen danke. Es hat mich total gefreut, dass ich da heute so offen sprechen habe dürfen.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.